Für heute lesen wir aus Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Ihr könnt auch in eurer Bibel nachschauen. Ich habe ein Stück Draht in meiner Tasche, ich weiß gar nicht warum, weil ich Elektriker bin. Ich habe überlegt, ob ich mal drüber spreche, über die Zeiten, in denen wir leben. Also ich glaube nämlich, dass wir in der letzten Zeit leben. Die hat zwar schon damit begonnen, als Jesus vom Ölberg ging. Er sagt ja, in Matthäus 24 ist Jesus ja auch auf dem Ölberg und lehrt seine Jünger und spricht von den letzten Tagen und spricht davon, dass Geburtswehen kommen werden, dass irgendwann eine Geburt kommt und die Geburt ist, dass er wiederkommt. Aber bevor er wiederkommt, muss das Evangelium von seinem Reich gepredigt werden in aller Nationen. Und dann fragen sie, was sind denn die Zeichen? Dann sagt er, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Volk gegen Volk. Und es werden Erdbeben sein und Seuchen. Es wird also eine Zeit kommen, bevor Jesus wiederkommt, ist gezeichnet durch so Wellen, so Geburtswehen. Und wenn wir dann in der Offenbarung schauen, wo das dann auch erläutert wird, werden so Siegel aufgemacht und es wird ein Buch aufgemacht. Und dann kommen so Reiter, die dieses Gericht Gottes bringen. Und es wird so eine kurze Phase sein vor Gottes Wiederkunft. Und ich glaube, dass wir uns in diesem Geburtswehen befinden in unserer Zeit, dass Jesus bald wiederkommt. Und da habe ich überlegt, dass ich euch heute Morgen zuspreche, dass ihr euch nicht fürchten sollt in solchen Zeiten. Und dann hätte ich gern da über Offenbarung gesprochen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so dran heute. Ich glaube, es ist eher, dass ich zu euch ganz persönlich spreche über Jesaja 43, wo Jesaja prophezeit oder Gott spricht durch Jesaja, den Propheten, fürchtet euch nicht. Und das würde ich jetzt gern lesen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, so sollst du dich nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels und dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ich habe ja mal vor einigen Jahren studiert, 5 Jahre an der Bibelschule. Und ich würde sagen, ein Großteil dieser Zeit war gar nicht akademisch, sondern war ein Prozess, wo Gott mir Dinge gezeigt hat. Und das Erste, was eigentlich passiert ist, dass Gott mich in so einen Zerbruch geführt hat. Und es war teilweise so schlimm, dass ich depressiv in meinem Zimmer lag und nicht mehr aufstehen konnte. Ich erinnere mich an ein ganzes Jahr, wo ich keine Kraft mehr hatte und auch nicht mehr wirklich in die Schule konnte. Das war auch dann irgendwann, ist mein Vater gestorben. Da erinnere ich mich an Tage und Wochen, wo ich nur geheult habe. Und wo ich nicht mehr weiter konnte. Das hat Gott zugelassen, hat mir Dinge gezeigt, ganz tief unten. Dort lernen wir eigentlich so in der Demut, da schult Gott uns oft in diesen Läuterungsprozessen. Und ich erinnere mich, ich hatte einen Traum und ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt, hatte da ein Zimmer. Und in dem Traum ist dieses Zimmer, wo ich hatte, komplett abgebrannt, dieses Haus. Und dann bin ich an das Haus hin und habe gedacht, oh Mann, jetzt sind alle meine Sachen verbrannt und das Wichtigste waren mir eigentlich meine Fotos. Ich habe 2 so Fotoboxen, da sind meine Fotos von meinem ganzen Leben noch drin. Die sind noch nicht digital, die habe ich noch richtig als Papier. Und dann komme ich aber in das Haus rein, draußen war alles abgebrannt und komme in mein Zimmer und in meinem Zimmer war nichts verbrannt. Die ganzen Fotos waren noch da und da war ich irgendwie erleichtert. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und irgendwann bin ich auf diese Stelle gestoßen von Jesaja 43, wo es heißt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du dich nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das heißt, Gott sagt hier, ihr werdet durchs Wasser gehen und ihr werdet durchs Feuer gehen, aber innerlich, das, was innen drin ist, das wird nicht versengen. Es wird äußerlich Druck kommen, es werden Flammen sein, es wird heiß sein, es wird Wasser kommen, Ströme, die euch reinreißen, aber es wird euch innerlich, ihr werdet nicht versengen und ihr werdet nicht ertrinken. Also Gott spricht hier eigentlich was in unser Leben rein und macht uns Mut und sagt dann in diesem Zusammenhang, weil das so ist, weil ich mit euch bin, sollt ihr euch nicht fürchten. Jetzt könnte man das auch positiv formulieren. Also mein Thema heute Morgen ist, fürchte dich nicht, ist ja negativ formuliert. Also in der Pädagogik sagt man ja, wenn man Kinder erzieht, das wissen die Eltern ja auch, dann soll man die Sache nicht negativ sagen. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Sohn am Tisch sitzt und er bleibt nicht sitzen, sondern spielt immer irgendwas, dann sollst du nicht sagen, hör auf damit zu spielen, sondern du sollst positiv sagen, du sollst jetzt essen. Also in der Erziehung soll man immer das Positiv sagen, nicht das Negative. Also wenn man das jetzt überträgt, dann soll man nicht sagen, fürchte dich nicht, sondern man soll es andersrum sagen. Was würde es denn heißen, positiv formuliert? Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht. Hab Mut, ja. Ich würde es ganz anders formulieren, so lese ich es jetzt hier raus. Ich bin mit dir oder ich helfe dir. Also es gibt ja noch 3, 4, 5 andere Stellen, wo es heißt, fürchte dich nicht. Ich habe sogar gelesen, es gibt genau 365 Stellen in der Bibel, für jeden Tag eine, wo steht, fürchte dich nicht. Aber es gibt ja noch Jesaja 41, 14, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ich helfe dir, spricht der Herr. Oder Jesaja 44, Vers 2, fürchte dich nicht, mein Knecht, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich helfe dir, ich will Wasser gießen, ich bin mit dir. Ich würde es heute eher so rumformulieren wollen, ich bin mit dir. Also natürlich sollt ihr euch nicht fürchten, aber ich würde eher so etwas Positives nehmen. Und so verstehe ich das auch, dass Gott uns eigentlich sagt, ich bin mit dir. Das geht nämlich immer dem voraus, was Gott ist, und er ist mit uns. Gott ist mit dir. Und das will ich dir heute Morgen schon zusprechen, jetzt schon, gleich am Anfang. Egal, wo du in deinem Leben hingehst oder wo du gerade stehst, Gott ist mit dir. Und deswegen fürchtest du dich nicht. Und wenn du durchs Wasser gehst, das heißt, auch selbst wenn es gerade Probleme gibt in deinem Leben, ich weiß nicht, seid ihr mal durchs Wasser irgendwo, durch so einen Strom, wo man sich fast nicht halten kann? Ja, und das drückt schon, oder? Das meint, glaube ich, Gottes Wort. Es gibt Dinge, da kommt man fast nicht durch. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Und zwar bin ich so mit dir, dass ich zwar dein äußeres Haus mir erlaube anzutasten, aber innerlich in dir drin, da ist was, das kann nicht zerstört werden. In dir drin, da bin nämlich ich. Und das wird nicht angetastet, also du wirst nicht ersäufen und es wird nichts versengen. Es wird zwar auch heiß sein und brennen, aber das Drinne wird nicht berührt, so wie in meinem Traum. Diese Fotos waren nicht zerstört. Also positiv sagt Gott, ich bin mit dir. Und ganz persönlich sagt er dir, in den Situationen, wo du gerade stehst und wo es gerade nicht so weitergeht, wo es Stress gibt, wo es Probleme gibt, sagt er, ich bin mit dir. Jetzt haben wir aber trotzdem ein Problem. Das ist jetzt der Prophet Jesaja. Und wer die Tradition, so die jüdischen Traditionen kennt, der weiß auch, wie Jesaja gestorben ist und auch die meisten Jünger. Jesaja, sagt man, wurde zersägt, wenn ich das so sagen darf, steht in der Bibel, in der Mitte, ein bisschen hart jetzt, aber es steht in der Bibel und es steht auch in der jüdischen Tradition, Hebräer 11, Vers 37. Da geht es um diese ganzen Glaubenshelden wie Noah, Abraham, Isaak und dann geht es um diesen Leidensweg der Christen oder dieser Glaubenshelden, Vers 36 und Vers 35. Vers 36, manche haben Spott und Geißelung erlitten. Spricht jetzt über die alten Propheten. Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Also hier spricht es von Glaubenshelden und was sie erduldet haben. Und hier steht, sie sind zersägt worden. Und das ist eine Anspielung auf Jesaja. Das heißt, Jesaja spricht hier zwar davon, Gott ist mit dir, aber das heißt dann nicht, dass Gott uns vor allem bewahren wird. Und das müssen wir verstehen. Nur weil Gott mit uns ist, müssen wir trotzdem durchs Feuer und trotzdem durchs Wasser. Weil der Prozess ist ein anderer. Es geht nämlich darum, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist so ein Konzept im Alten Testament, aber auch in Jesaja. Ich hole ganz kurz aus. Also Gott beruft ja ein Volk, Israel. Ne? Man kann ja noch nach Israel, seit ich da war, erzähle ich ja immer von Israel. Das gibt es wirklich. Diese ganzen geschichtlichen Orte, also die findet man da. Und Gott beruft dieses Volk über Abraham, über Jakob, über Isaak. Und er sagt, ich berufe dieses Volk nicht, weil es jetzt ein großes Volk ist, sondern einmal, weil ich es geliebt habe, aber auch, weil ich an diesem Volk meine Ehre und meine Herrlichkeit offenbaren will. Und das tut er dann auch in dieser Stiftshütte oder auch in dieser Wolkensäule und später im Tempel. Gott erwählt also ein ganz kleines, unscheinbares Volk. Wenn ihr auf der Karte schaut, dann ist auch hier eben Syrien, Irak, Saudi-Arabien, das sind alles Riesenstaaten, aber Israel ist ganz klein. Und er sagt, deswegen so ein kleines, einmal weil ich es geliebt habe, aber weil ich meine Herrlichkeit an diesem Volk zeigen will. Und in Jesaja 43, Vers 7, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Also hier geht es um Ehre, das Wort ist Ehre oder Doxa, griechisch Herrlichkeit, zu meiner Herrlichkeit. Oder 42, 8, ich der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Das Wort Herrlichkeit, ich hatte mal drüber gesprochen, in der Fastenwoche, bedeutet, dass Gott etwas von seinem Charakter zeigt und dass das sichtbar und spürbar und erlebbar ist. Ich bete das auch immer vor dem Gottesdienst, dass Gott uns seine Herrlichkeit, also sein Wesen zeigt. Also Gottes Herrlichkeit bedeutet, wie er ist, also er ist ein liebender Gott, er ist ein guter Gott, ein mächtiger Gott, ein richtender Gott. Wenn von der Herrlichkeit die Rede ist, dann bedeutet es immer, dass das sichtbar und erlebbar ist. Also in Jesus Christus zum Beispiel, die sagen ja, Johannes schreibt ja, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die haben das gesehen. Also in Jesus können wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und in der Gemeinschaft, die wir heute haben, da offenbart Gott seine Herrlichkeit durch seinen Geist in uns. Und manchmal sogar durch sichtbare Zeichen. Es ist sogar verheißen, dass sie in anderen Sprachen reden und dass Menschen geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden. Das sind die Zeichen, die dem folgen. Also Gott offenbart sich. Und das oberste Ziel, warum er eben dieses Volk Israel schafft, ist, damit Gott zeigen kann, wer er ist. Er will sich uns doch zeigen. Er will ja in diese Beziehung. Deswegen sagt er auch hier in 43,1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Also ich kenne dich, ich will ja mit dir reden. Also seinen Namen verrät man jetzt ja nicht jedem. Man sagt dann manchmal Nachnamen. Also oder bei eBay Kleinanzeigen spricht man sich zum Beispiel, ich spreche die Leute immer mit Vornamen an und sage sie. Aber eigentlich sagt man immer erstmal Nachnamen. Aber Gott sagt hier, ich habe dich beim Namen, ich will eine Beziehung. Und ich will mit dir meine Herrlichkeit zeigen. Ich will mich dir zeigen, wie ich bin. Und deswegen treffen wir uns heute hier, weil wir möchten, dass Gott sich uns zeigt und das tut er auch und das verheißt er auch. Und das macht er gerade durch seinen Geist. Und jetzt sagt Gott aber, dass alles, was in eurem Leben geschieht und alles, was ich zulasse und auch wenn ich euch durchs Feuer lasse und auch wenn ich, wie in Jesaja, dieses Volk richte, indem ich als Heiliger Israels sie in das Exil schicke, nach Assyrien und auch Babylon und der Tempel zerstört wird, obwohl ich das zulasse, geht es mir darum, dass ich meine Herrlichkeit euch offenbare. Und darum geht's. Und deswegen, das ist jetzt meine Interpretation, gibt es manchmal Dinge, die Gott nicht wirklich verändert in unserem Leben oder auch Unheil geschieht. So wie Jesaja trotzdem einen grauenvollen Tod stirbt, aber trotzdem offenbart Gott sich seine Herrlichkeit an ihm. Er wird hier aufgeführt in Hebräer unter den Glaubenshelden, weil Gott sich dadurch offenbart. Und deswegen kann ich natürlich sagen, okay, ihr werdet durchs Feuer gehen und ihr werdet innerlich nicht beschädigt, Aber das heißt nicht, dass wir nicht deswegen leiden müssen oder unser Leben geben oder dass uns schlimme Dinge treffen. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Also fürchte dich nicht, ist ja das eine. Ich habe ja gesagt, wir sagen heute, ich bin mit dir. Gott sagt, ich bin mit dir und ich bin da mittendrin. Und wenn Gott sagt, ich bin mit dir, dann heißt es, seine Hand ist da drin. Deswegen zeigt er sich ja auch als Schöpfer, darüber habe ich schon gesprochen. Aber was Gott sagt, ist, meine Hand ist da drin in deinem Leben. Ich arbeite da an dir und ich lasse Dinge zu, aber ich bin mittendrin, ich bin mit dir. Und ich lasse Dinge deswegen zu, weil ich meine Herrlichkeit an dir und vor allem an der Gemeinde, an seiner Ekklesia, ich will meine Herrlichkeit an meinem Volk aufdecken. Und zum einen für uns, dann für die himmlische Welt, aber auch für die Welt da draußen. Also Gott lässt Dinge passieren, damit die Welt, die Engelswelt heißt es ja, und aber auch die Welt da draußen an uns sieht, wer Gott ist. Wenn die Leute sehen, wie wir mit Problemen umgehen, dann können sie sehen, wer Gott ist an unserem Leben. Ich hatte gestern mich mit Freunden getroffen und dann habe ich halt gesagt, dass ich morgen predige. Ah ja und so, das sagen die immer noch, ah ja, aber mehr wollen die oft nicht wissen. Dann sage ich auch nicht mehr. Aber gestern haben die gesagt, ja dann predige doch jetzt mal zu uns. Ich habe gesagt, ich brauche halt 6 Stunden für eine Predigt, oh ist das lang und so. Also der eine war Lehrer, hat gesagt, wenn ich so lange für meinen Unterricht bräuchte, wäre ich ja nie fertig. Und dann sagt seine Frau, jetzt predig doch mal zu uns. Ja, und habe ich kurz überlegt, was predige ich denn jetzt? Habe ich kurz über die Tora gesprochen, habe gesagt, das ist mein Lieblingsthema, aber dann habe ich gesagt, es geht eigentlich um unser Herz. Und habe ich gemerkt, wie es eng wird bei Ihnen gerade, weil das Herz ist ein schwieriges Thema und das ist eine Herausforderung. Und dann hat sie irgendwann gesagt, eigentlich wehrt sich was in mir dagegen. Und eigentlich habe ich nichts mit Christen zu tun, ihr seid die Einzigen, die ich kenne. Ich will eigentlich damit nichts zu tun haben. Aber die Bibel sagt, wir sind ein Licht. Und auch wenn die Leute nichts damit zu tun haben wollen, scheidet sich an uns Finsternis und Licht an uns. Und wenn sie dieses Licht in uns sehen durch unsere guten Werke und wenn sie in unserer Bedrängnis sehen, wie Gott wirkt, dann sehen sie an uns trotzdem das Evangelium. Weil Gott sich offenbart durch die Gemeinde, durch uns. Das könnte man jetzt als ersten Punkt bezeichnen. Gott offenbart sich und Gott sagt, ich bin mit dir. Der Punkt 2, den habe ich schon angedeutet, Gott wird nichts zulassen, was das in uns drin zerstört oder das wird nichts ausreichen, weil der Heilige Geist lebt in uns. Ich springe noch mal kurz zu Jesaja 44, da heißt es auch, fürchte dich nicht, in Vers 2b, mein Knecht Jakob. Und du, Jeschurun, den ich erwählt habe, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen, mein Segen auf deine Nachkommen. Gott fordert uns heraus, dass wir in unserem Leben zu dieser Quelle kommen. Also es geht, der Geist ist ja auch immer das, was fließt, was unseren Durst stillt. Auch dieses Neue, was geschaffen wird, sind immer diese Wasserströme. Und im Neuen Testament legt Jesus das dann aus auf den Geist. Und Gott fordert uns heraus, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, heißt es, Gemeinschaft mit diesem Geist zu haben, damit der Geist in uns drin wie so ein Wasserstrom ist. Und er ruft uns auf zu einer Umkehr und sagt, komm und hab Gemeinschaft mit mir durch meinen Geist. Also der Geist verherrlicht Jesus und Jesus ist der Weg zum Vater, sind immer so die drei. Aber es ist die Gemeinschaft des Geistes, die uns dann zum Vater führt und das ist in uns drin wie so eine Quelle. Jesus sagt dann, dass das sogar aus uns herausströmt. Und das Neue Testament und Jesus fordert sofort die Menschen heraus und sagt, kehrt um zu mir. Das Reich Gottes ist nahe und lasst diese Quelle in euch sprudeln. Und wenn diese Quelle in uns sprudelt, dann ist egal, was da draußen passiert. Um uns herum. Wenn wir Zugang haben und den Zugang finden zu dieser Quelle des Lebens, dann macht es nichts, dass da draußen Wasserströme sind. Und das ist ein ganz starkes Thema in Jesaja. Immer wieder sagt er, ich will Wasserströme schaffen in der Wüste. Und gleichzeitig sagt er, ich will auch diese Berge wegräumen. Also es sind eigentlich zwei Sachen. Einmal dieser innerliche Prozess, der Geist, und dann dieser äußerliche Prozess. Ich habe da über dieses Neue, wenn Gott Neues schafft, gesprochen. Und dass Gott Berge zu Hügeligen macht. Also ich weiß nicht, wie oft das in Jesaja steht, aber immer wieder heißt, dass er einen Weg macht in der Wüste, Wasser in der Wüste und die Berge wegmacht. Also es ist dieser innerliche Prozess und den kann nichts antasten, egal was da draußen passiert. Das Problem ist aber, dass wir uns im Alltag oft verlieren und dann innerliche Kraft in anderen Dingen suchen. Und uns fehlt manchmal dieses Wasser. Und Gott ruft uns heute Morgen heraus und sagt, kommt doch wieder zu mir und trinkt von diesem Wasser des Lebens. Jetzt bin ich schon eigentlich zum nächsten Punkt gesprungen, auch der äußerliche Prozess. Vielleicht muss ich einen Vers hier raussuchen oder zweimal. Ich nehme mal Jesaja 42, 15. Ich will Berge und Hügel zur Wüste machen und all ihr Gras verdorren lassen. Und ich will Wasserströme zu Land machen. Also hier wieder diese Wasserströme. Die Blinden will ich auf den Weg leiten, den sie nicht wissen. Ich will führen auf den Steigen, das sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckrige zur Ebene. Also jetzt nur ein Beispiel. Gott sagt hier, ich mache das in eurem Leben, was gerade uneben ist, zur Ebene. Das will ich tun und nicht davon lassen. Jesaja 45, Vers 2. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen. Das spricht er zwar zu Kyrus, aber das gilt auch für uns. Vielleicht gehen wir da kurz rein. Jesaja 45, Vers 2. Nochmal. Ich will vor dir hergehen und das Bergland zur Ebene machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen. Und ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Jesaja 45. Er spricht zu Kyrus, aber das zieht sich eigentlich durch, was er hier thematisch aufgreift. Und er sagt zu Kyrus, ich will zwei Dinge tun in deinem Leben. Ich will innerlich was in dir tun und äußerlich. Also obwohl Jesaja diesen grausamen Tod stirbt und obwohl das auch uns im Glauben verheißen ist, sagt Gott trotzdem, dass er etwas macht in unserem Leben, nämlich dass er vor uns hergeht. Jesaja 45, Vers 2, ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Jetzt müssen wir das mal versuchen, ich versuche das jetzt mal in unseren Alltag zu übertragen. Was heißt denn das? Jesaja 45, Vers 2, ich will Berge zur Ebene machen. Jetzt gehst du arbeiten am Montagmorgen, das ist der beste Tag so. Und dann gehst du auf die Arbeit und dann springt vielleicht dein LKW nicht an oder ich weiß es ja nicht. Oder es gibt gerade einen Arbeitskollege, der gerade irgendwie murrt. Und dann stehst du da erstmal. Was machst du jetzt? Und ich glaube, dann geht es darum, dass wir das jetzt hier, fürchte dich nicht, positiv, ich bin mit dir. Gott sagt, ich bin mit dir und ich bin äußerlich mit dir und innerlich. Äußerlich bin ich so mit dir, dass ich diese Berge wegräume. Dann sagst du zu Gott, okay, mach doch mal die Berge weg. Und dann muss man sich das jetzt mal vorstellen. Ich glaube so, Gott ist da vor uns. Also wenn Gott Berge wegmacht, muss er ja vor uns laufen. Das heißt, Gott ist in unserem Alltag, läuft ja schon voraus und sagt, dass er die Berge wegmacht. Und wir müssen, glaube ich, ein neues Bewusstsein dafür kriegen, dass wenn wir durch diese Welt laufen, stellt euch jetzt mal vor, ihr geht zur Arbeit am Montag oder ihr seid in eurer Familie tätig oder da, wo ihr hingeht, und jetzt lauft ihr da und stellt euch das mal vor, Gott läuft vorne dran. Also es ist doch ein ganz anderes Laufen. Ich laufe jetzt hier und Gott läuft doch schon vor mir und macht schon Dinge weg. Also wenn dann jetzt nur noch bleibt, dass der LKW gerade nicht anspringt oder mein Arbeitskollege murrt, dann sind es noch ein paar Steine, die da liegen. Aber Gott sagt eigentlich, ich mache die Berge weg, die ganz großen Sachen mache ich schon weg. Das ist meine Verheißung, dass ich mit dir bin und dass du dich nicht fürchten sollst. Und ich stelle mir diesen Montagmorgen eben anders vor. Wenn wir aufstehen und das uns mal so personell vorstellen, dass Gott da vor uns läuft. Ich glaube, dass der Montagmorgen anders wird. Kann man mal ausprobieren. Also Gott läuft vor uns, ne? Dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Es sind schon zwei. Jesus ist vielleicht rechts von uns. Das ist jetzt ein bisschen gespielt. Ist jetzt nicht so in der Schrift, aber der Heilige Geist ist auf jeden Fall in uns. Der Heilige Geist heißt eigentlich, der verherrlicht Jesus. Jesus sagt, sie, ich bin mit euch, vielleicht ist er rechts, das eben. Aber die drei laufen mit uns, also wir laufen da draußen nicht mehr alleine rum, sondern es sind drei, die mit uns laufen. Und zwar sind es nicht irgendwelche drei, sondern es sind die drei, sagt Jesaja, die schöpfende Kraft haben, also die diese Erde geschaffen haben. Da kommt es immer wieder drauf zurück. Also Jesus, der Heilige Geist und Gott, der Vater, haben so viel Kraft und so viel Energie, dass sie die Möglichkeit haben, Dinge zu schaffen und sogar, dass sie Berge eben machen können. Und deswegen sagt Jesaja, fürchte dich nicht, weil ich mache Berge eben vor dir. Ich bin mit dir. Und das Zweite ist, ich bin wieder bei Jesaja 45, ich will vor dir hergehen, Bergland eben machen, ich will eherne Türen zerschlagen, das heißt, Gott wird auch Türen zerbrechen und eiserne Riegel, Gott wird Ketten zerbrechen. Das geschieht, wenn wir uns auf dieses Wort verlassen, wenn wir uns Jesus und dem Geist öffnen, dann passiert es auch. Und ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Und hier sind wir wieder bei diesem Innerlichen, in uns drin, heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode. Und ich glaube, die finden wir tatsächlich nur im stillen Kämmerlein. Und in diesem stillen Kämmerlein passiert aus meiner Sicht Folgendes, das passiert auch täglich, dass wir uns hinwenden zu Gott. Jesus kommt ja eben, sagt, dass er das Reich Gottes bringt. Und das erste, die erste Botschaft ist, sagt er, kehrt um. Griechisch Meta, Neuer. Ich liebe immer so griechische Begriffe. Meta heißt über. Also wenn ich eine Meta-Ebene bin, dann stehe ich hier oben und habe einen Überblick, zum Beispiel da oben. Neuer oder Nous ist der Verstand. Meta-Neuer ist quasi ein Überdenken des Verstandes. Meint aber eigentlich, ich überdenke den Weg, den ich jetzt gehe, und ich drehe mich um 180 Grad. Das bedeutet es. Also wenn Jesus sagt, kehrt um oder tut Buße, Metanoia, dann sagt er, hört auf, das zu tun, was ihr jetzt tut, und hört auf, das zu suchen, was ihr darin sucht, in diesen weltlichen Dingen, sondern kehrt um zu mir und findet in der Stille und in der Begegnung mit mir das, was ihr wirklich braucht, nämlich ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode. In dieser Stille und in dieser Hinwendung zu ihm, also negativ ist wieder kehrt um, positiv ist, ich wende mich hin zu Gott um 180 Grad und ich finde in der Stille mit Gott Kleinode und Schätze. Und in der Begegnung mit Gott wird in mir drin etwas befruchtet und was bewässert und da wächst etwas. Ich sehe, ich will Neues schaffen. Und diese Kraft für diese äußeren Umstände kommt aus dem Inneren. Und deswegen kann Gott sagen, ich bin mit dir. Und was er damit eigentlich noch sagt, nicht aus eigener Kraft. Weil das Problem ist immer, dass wenn wir diesen Weg gehen und jetzt gerade hier wieder viel machen und investieren in unseren Beruf, in unser Geschäft, in unsere Kinder, dann geschieht es oft aus eigener Kraft. Und Gott sagt, aus eigener Kraft, das funktioniert nicht. Leg das ab, lass das liegen und mach hier eine Metanoia zu mir. Ich will es tun aus meiner Kraft. Ich bin der, der was Neues schafft in dir. Innerlich und äußerlich. Gott schafft was Neues innerlich und äußerlich. Ich schließe mit einer Geschichte noch, die habe ich im Kindergarten gehört. Aber ich glaube, ich konnte euch mit reinnehmen jetzt noch als Abschlussgedanke, was mir auf dem Herz liegt. Ein letzter Gedanke, das mir eben jetzt gerade noch gekommen, nicht aus eigener Kraft. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Gott. Wir müssen da eben diese Umkehr beinhalten manchmal, dass wir das loslassen und Gott machen lassen. Der Amir, da heißt er, das war ein Jude, das ist jetzt eine Geschichte, der sollte immer die Tora lesen. Und seine Eltern haben dann zu ihm gesagt, mittags betest du immer das Schma Israel, also ist ja dieses Gebet, was die Juden beten, eben höre Israel, der Herr ist euer Gott, der Herr ist ein Gott. Und dann hat der Amir immer gesagt, ah, so, ich habe keine Lust, das Schma Israels zu beten in meiner Mittagspause in meinem Zimmer, ich will das nicht. Und dann haben sie gesagt, jetzt, das musst du doch, das ist unsere religiöse Pflicht. Und dann hat er immer... Er hat es nicht gemacht und irgendwann haben sie ihn gesucht in seinem Zimmer und dann war er nicht in seinem Zimmer. Und dann haben sie ihn draußen im Wald gefunden an einem Ameisenhaufen. Und haben sie gesagt, was machst du denn hier jetzt am Ameisenhaufen in der Mittagspause? Dann hat er gesagt, ich bete das Schma Israel. Und dann sagen seine Eltern, hä, wieso betest du das am Ameisenhaufen? Gott ist doch überall der Gleiche. Du kannst es doch auch zu Hause beten. Du musst es doch nicht hier am Ameisenhaufen beten. Dann sagt der Amir, ja, Gott ist überall der Gleiche, aber ich bin nicht überall der Gleiche. Und die Moral ist, wir sind nicht überall gleich, wir sind in den Situationen, in denen wir stehen, im Alltag sind wir anders, weil wir unter Druck stehen, weil wir durchs Feuer gehen und durchs Wasser gehen. Das beeinträchtigt uns und manchmal dreht es sich nur noch darum, dass wir gerade verbrannt sind oder nass sind. Wir sind nicht immer die gleichen, aber Gott ist immer der gleiche und Gott verheißt uns hier in seinem Wort in Jesaja 43, ich bin mit dir. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Egal was passiert, ich bin da immer mit drin, meine Hand ist immer mit drin. Und weil ich manchmal nicht helfe, liegt es daran, weil ich möchte, dass meine Ehre und meine Herrlichkeit offenbar wird. Deswegen lasse ich manche Dinge ein bisschen länger noch laufen, auch bei dem Volk Gottes, weil ich will, dass meine Herrlichkeit offenbar wird. Deswegen lasse ich auch manchmal zu, dass vielleicht auch Dinge in eine ganz andere Richtung sich entwickeln, weil ich so eine Reinigung zulasse oder auch ein Gericht manchmal zulasse auf dieser Welt. Weil ich will, dass mein Name und meine Herrlichkeit für euch offenbar wird. Wir sind das Licht der Welt und an uns sieht die Welt Gottes Herrlichkeit. Deswegen heißt es ja auch, das Gericht beginnt in der Gemeinde, schreibt Petrus. Also deswegen sind wir eigentlich noch viel mehr in diesem Prozess drin, von dem ich immer spreche. Wir sind noch viel mehr gefordert, weil sogar die himmlische Welt auf uns schaut. Und da möchte ich jetzt überleiten zum Gebet, dass wir mit Gott einstimmen und uns auf das einlassen, was uns vielleicht gerade angesprochen hat. Danke, dass ihr mit mir diesen Weg gegangen seid. Amen.